Ja, die Europameisterschaft, die liegt jetzt ja eigentlich so gut wie hinter uns. Weiß nicht, wie arg ihr sie verfolgt habt, aber ich fand es richtig cool und spannend, wie diese verschiedenen Nationen hier in Deutschland sich versammelt haben und gefeiert haben und ja, richtig Party gemacht haben. Es hat mir richtig gut gefallen, so die Holländer zu sehen, wie sie da nach links und dann nach rechts und Gas gegeben haben, gefeiert haben. Oder die Deutschen mit Major Tom ja durch die Straßen gezogen sind und richtig gefeiert haben. Das hat mir schon gefallen. Als Fußballfan geht einem die Seele auf. Und ich wäre teilweise gern dabei gewesen. Heute möchten wir uns auch einen Partysong anschauen in der Bibel, der auch bei einem Straßenumzug gesungen wurde. Aber jetzt natürlich nicht bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Da ging es um was anderes. Und der hatte auch ein bisschen tiefer gehenden Text als jetzt Major Tom und völlig losgelöst von der Erde. Dieser Psalm, ja, er beschreibt uns Gottes Meisterwerk in der Schöpfung, aber auch in der Erlösung. Daher das Thema heute. Wir möchten uns heute einen Psalm anschauen. Die Psalmen, ich habe den Eindruck, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Man predigt gar nicht so oft darüber. Also ich kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich darüber gepredigt habe, über einen Psalm. Wir schenken dem irgendwie nicht so viel Beachtung. Lesen vielleicht hin und wieder mal rein, beschäftigen uns damit, aber so oft reden wir gar nicht drüber. Im Alltag ist er nicht so präsent. In meiner Zeit als Bestatter war das noch ein bisschen anders. Wenigstens auf den Beerdigungen habe ich immer wieder mal einen Psalm gehört, aber mehr auch nicht. Die ersten Christen aber, die lebten eigentlich tagtäglich mit dem Psalmen. Das war ein Stück weit vielleicht ihr Gesangsbuch, wo sie draus gesungen haben. Es sind ja teilweise geschriebene Lieder, die wir dort lesen. Und es war auch ihr Gebetsbuch. Die Psalmen, sie lehren uns darin, wie wir Gott begegnen können, wie wir auch unseren Worten Ausdruck verleihen können, wie wir sie verpacken können, wie wir auch Gefühle vielleicht beschreiben können, in Worte formulieren können. Da helfen uns die Psalmen dabei mit ihrer blumigen Sprache. Ja, stellen sie geistliche Realität manchmal bildlich dar und das ist was Wunderschönes. Deshalb sprechen sie auch zu unseren Herzen und ja, leihen auch unseren Emotionen irgendwie, verleihen ihnen irgendwie Worte. Deshalb möchte ich dich ermutigen, da vielleicht auch im Alltag mehr in die Psalmen reinzulesen, mit ihnen zu beten. Das wird dich in deiner Gottesbeziehung, glaube ich, auch auf nochmal eine ganz andere Ebene führen. Der Psalm, den wir heute lesen, der steht eng in einer Verbindung mit einer Geschichte von David. David, der König David, von ihm wissen wir, dass er Gott lieb gehabt hat und Gott ihn geliebt hat. David liebte Gott und ehrte ihn mit allem, was er tat. Andere Könige, die fragten nicht so sehr nach Gott, aber David war einer, der hat Gott an erster Stelle gesetzt und wollte ihn in allen ehren und alles für Gott tun. Natürlich auch König David, er war nur ein Mensch. Auch er machte Fehler, teilweise sogar wirklich große Fehler. Aber im Nachhinein, wenn er gemerkt hat, was er da eigentlich getan hat, ist er immer wieder zurück zu Gott gekommen, hat um Vergebung gebeten, hat Gott wieder an erster Stelle gesetzt. Ja, und wieder seiner Liebe Ausdruck verliehen. Das ist eigentlich erstaunlich. Denn anfänglich, als David angefangen hat, König zu sein, da war die Bundeslade noch gar nicht in Jerusalem. Die Bundeslade war damals das Zeichen für das Volk, dass Gott unter ihnen ist, dass Gott unter ihnen wohnt. Aber David wusste, dass die Beziehung mit Gott nicht von irgendeiner Kiste abhängig ist, sondern dass diese Kiste nur ein Symbol dafür ist und dass die Beziehung mit Gott jederzeit und überall möglich ist. Nichtsdestotrotz hat David sich riesig gefreut, als er die Gelegenheit bekommen hat, die Bundeslade zurück nach Jerusalem zu bringen. Die war nämlich in einem Krieg verloren gegangen. Die Philister haben sie geraubt und mit zu sich ins Land genommen, aber eines Tages, als sie gemerkt haben, für sie ist mehr Fluch als Segen, haben sie die Bundeslade wieder zurückgegeben und David bekommt die Gelegenheit, die Bundeslade wieder nach Jerusalem, nach Hause zu bringen und er freut sich riesig darüber. Er organisiert eine Riesenparty, einen riesen Straßenumzug und bereitet ein großes Fest vor, um die Bundeslade nach Hause zu bringen. Und in diesem Fest, da zeigt er auch und ja, verleiht seiner Liebe, die er zu Gott hat, einen Ausdruck. Der Straßenumzug, der war nämlich nicht so, wie es eigentlich üblich war für Könige. Normalerweise war es so, der König, er war der Mittelpunkt in diesem Straßenumzug und der Mittelpunkt in dieser Party. Es war so, dass es immer so ein paar Leute gab, die vorangingen, eine kleine Vorhut, bestehend aus Musikern und Trompetern, die vorausgegangen sind und dann am Höhepunkt des Straßenumzugs kam dann der König. Das war das schönste, der schönste Moment in diesem Straßenumzug. Vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen noch an die Krönung von König Charles letztes Jahr, der auch einen ähnlichen Straßenumzug bekommen hat. Aber bei diesem Straßenumzug, da war es anders. Hier war nicht der König der Höhepunkt und die Schönheit in diesem Straßenumzug. David hat nämlich sein Königsgewand abgelegt und sich ein Ephod, ein Kleidungsstück der Priester angezogen, das ein bisschen aussah wie ein Bademantel, ein weißer Mantel, und ist selber vorangezogen. David vorne an und hinter ihm dann die Musiker und irgendwann die Bundeslade als Höhepunkt des Straßenumzugs. Und für dieses Fest schrieb David auch selber einen Partysong, ein Lied, das zeigt, wie sehr er Gott liebt und ihn anbetet. Und dieses Lied, das wollen wir uns heute mal anschauen, steht nämlich in Psalm 24. Psalm 24, ihr dürft gerne mit aufschlagen und mitlesen. Wir lesen den ganzen Psalm. Psalm 24, ein Psalm von David. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über die Meere und über Ströme sie festgelegt. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Der unschuldige Hände und reines Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihre Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihre Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Herrscharen? Er ist der König der Herrlichkeit. Ein wunderschöner Psalm, oder? Der Psalm, der steht so ein bisschen im Schatten vom Psalm 23, den wir vielleicht teilweise auswendig können. Aber hier finden wir ein wunderschönes Anbetungslied, einen richtigen Worship-Song. Und den wollen wir uns gleich mal in drei Punkten anschauen. Denn wenn man sich näher mit diesem Psalm beschäftigt, dann stellt man fest, dass dieser Psalm ja ein bisschen am Evangelium entlang gegliedert ist. Was ist das Evangelium? Das Evangelium, das ist die frohe Botschaft davon, dass Gott Mensch wurde, um uns Menschen von der Sünde zu befreien und ewiges Leben möglich zu machen. Da sind vier Punkte hilfreich dabei, das zu verstehen. Die seht ihr auch hier vorne. Wir haben es zunächst einmal mit einem heiligen Gott zu tun. Er hat uns erschaffen in seinem Ebenbild, aber dieses Ebenbild, das wurde ja kaputt gemacht durch den Sündenfall. Wir sind von Geburt an schuldig geworden vor Gott. Wir haben ganz schön Dreck am Stecken und wir passen eigentlich nicht mehr zu diesem Gott. Wir sind nicht mehr so, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Aber Gott schickt seinen Sohn, damit er am Kreuz für unsere Schuld stirbt und das aus der Welt schafft, uns reinwäscht, dass wir wieder zu Gott kommen und wir wieder im Ebenbild Gottes stehen. Als letztes, auch das gehört zum Evangelium dazu, fordert es uns auf, eine Entscheidung zu treffen. Was machen wir mit diesem Sohn Gottes, der Mensch wurde, um uns zu retten? Nehmen wir ihn an als unseren persönlichen Herrn und Heiland oder lehnen wir ihn ab und versuchen uns selber zu retten? Wenn du jetzt hier nicht alle Punkte verstanden hast und es vielleicht ein bisschen zu schnell war, dann ist gar kein Problem, denn wie gesagt, der Psalm, er behandelt auch diese Punkte und das wollen wir uns jetzt zusammen anschauen und vertiefen. Das schauen wir uns jetzt nach und nach an. Und wir beginnen beim ersten Meisterwerk Gottes, seiner Schöpfung, das wir auch im Evangelium eigentlich wiederfinden. Es ist noch gar nicht so lang her, da habe ich das Wandern und Skifahren für mich entdeckt. Früher, als ich noch Landschaftsgärtner war, da habe ich so viel Bewegung gehabt und war körperlich ja ziemlich gefordert, sodass ich es geliebt habe, einfach am Strand zu chillen, sei es an der Ostsee oder an der Nordsee oder irgendwo am Mittelmeer, da einfach zu liegen und die Füße hochzulegen. Jetzt als Pastor, das ist eher so, da sitzt man auch recht viel oder freue ich mich, wenn ich im Urlaub auch mal wandern gehen kann. Oder jetzt durch Selina habe ich auch das Skifahren gelernt. Ich liebe es, einfach in den Bergen unterwegs zu sein. Und ich finde faszinierend, gerade in den Bergen, da lernt man die Schöpfung Gottes nochmal ganz neu schätzen man liebt sie immer mehr. Wie Gott das so wunderbar geschaffen hat, diese verschiedenen Berge, die Natur, wenn sie mit Schnee bedeckt sind oder dann einfach nur, wenn die Wiese da sprießt und man vielleicht irgendwelche Tiere man da sieht und die schönen Bäche und Flüsse, die da runterfallen, die Wasserfälle, einfach faszinierend. Und jedes Mal denke ich mir, ich zum Beispiel im Skilift sitze und da nach oben fahre, wie krass schön Gott es gemacht hat, wie kreativ er ist, wie wunderschön er es erschaffen hat. Und David stellt uns zu Beginn hier den Gott als Schöpfer vor. David singt hier ein Lied von der Schöpfung, die Gott gemacht hat, währenddem er mit der Bundeslade unterwegs ist nach Jerusalem. Die Landschaft, durch die er durchzieht mit der Bundeslade, sie ist wunderschön. Sie war damals noch etwas anders als heute, wenn man an dieser Stelle vorbeigehen würde. Damals waren noch wunderschöne Wälder dort, da haben Hirsche gelebt, verschiedene Vogelarten gab es dort zu entdecken. Mittlerweile sind die Wälder abgeholzt und die Natur nicht mehr ganz so schön, aber damals einfach eine Augenweide. Das alles hat Gott gemacht. Es ist sein Werk, das er voller Liebe und Hingabe getan hat. Jetzt muss ich die PowerPoint kurz wieder in Ordnung bringen. Dass er voller Hingabe gemacht hat und uns Menschen als Krone der Schöpfung in diese Natur, in diese Welt hineingesetzt hat. Und David sagt uns hier, es ist Gottes Eigentum. Stellt sich uns die Frage, wie gehen wir mit Gottes Eigentum um? Da können wir nicht irgendwie damit umgehen. Vermutlich kennst du es ein bisschen, wenn jemand mit deinem Eigentum nicht ganz so sorgsam umgeht. Wenn er vielleicht schlecht drüber spricht oder es sogar kaputt macht. Wenn jemand dein Auto beschädigt oder dein Fahrrad kaputt macht, das finden wir nicht so toll. Ich habe zu meinem 13. oder 14. Geburtstag, weiß nicht mehr wann genau, ein neues Fahrrad bekommen, ein wunderschönes blaues Fahrrad, das aber einen ziemlich eigenartigen Namen hatte. Denn der Markenname dieses Fahrrads war Checkerpick. keine Ahnung, wie man auf so einen Markennamen kommt. Aber auf Deutsch übersetzt, da heißt es ja sowas wie Checkerschwein. Und jetzt kein Name, den ich besonders schön finde. Aber ich habe dieses Fahrrad geliebt und ich fand es richtig cool. Aber meine Freunde, die haben sich gern mal Spaß draus gemacht und mich ein bisschen aufgezogen mit diesem besonderen Namen Checkerpick oder Checkerschwein. Einerseits habe ich es verstanden, ich fand es auch zum Schmunzeln, aber andererseits, wenn es irgendwann zu viel wurde, da findet man es nicht mehr ganz so cool. Ich habe dieses Fahrrad ja geliebt. Und ähnlich geht es Gott, wenn wir sein Eigentum schlecht reden oder kaputt machen, wenn wir nicht sorgsam damit umgehen. Und das Ganze, das kann man natürlich auf die Spitze treiben, wenn wir über das Thema Naturschutz sprechen, da kann man es übers Ziel hinausschießen. Aber es ist auch so, dass wir Christen eine Verantwortung haben für Gottes Schöpfung und dass uns die Natur nicht egal sein darf, sondern dass wir sie bewahren sollen, dass wir sie pflegen dürfen, ja, und sorgsam mit ihr umgehen. Aber auch wenn wir über andere Menschen sprechen, auch sie gehören zur Schöpfung Gottes dazu. Wir Menschen sind Gottes Eigentum. Wie sprechen wir über andere Menschen? Menschen sind so unterschiedlich. Manche Menschen, die haben große Nasen, manche kleine Nasen. Die einen haben viele Haare, die anderen weniger Haare. Die einen können schnell laufen, die anderen sind halt eher langsamer. Die einen, die können gut rechnen, die anderen nicht so gut. Die einen, die haben faszinierende Gabe, ihren Haushalt richtig gut zu führen und zu leiten. Andere können etwas anderes gut. Gott hat uns Menschen ganz unterschiedlich erschaffen. Und das haben wir alle gemeinsam. Wir sind Gottes Eigentum. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Genauso auch, wenn wir auf die verschiedenen Nationen schauen. Ich finde es traurig, wenn man in den Nachrichten doch immer wieder hört, wie Menschen mit anderen Nationen umgehen, die in unser Land kommen, die hier leben. Und zum Beispiel davon hört, dass bei einem Fußballspiel Affenlaute gemacht werden, weil ein dunkelhäutiger Spieler damit spielt. Das ist traurig. Auch diese Menschen sind Gottes Eigentum. Natürlich kann man über Flüchtlingspolitik diskutieren, aber nicht über die Menschen, nicht persönlich werden, über die Menschen, die da kommen. Auch sie sind Geschöpfe Gottes. Sie sind Gottes Eigentum. Auch sie wohnen hier auf der Erde. Daher hat Rassismus hier eigentlich keinen Platz. Ja, auch andere Nationen, die zu uns kommen, unser Land, sie verändern Kultur. Und gerade wir Christen, wir schauen da auch ein bisschen beängstigt darauf, wie sich das alles verändert. Aber es ist kein Grund, Menschen auszuschließen. Da gibt es andere Lösungen für dieses Problem. Und dann gibt es da noch eine Sache, auf die du ganz besonders aufpassen solltest, denn auch das gehört Gott. Es ist Gottes Eigentum, dein Körper. Es gibt Menschen, die haben kein Problem mit ihrem Körper, finden ihn faszinierend und toll und andere haben damit zu kämpfen. Aber wenn ich hier durch die Reihen blicke, da sehe ich wunderbare Menschen hier sitzen, alle unterschiedlich, aber alle einzigartig und toll und hübsche Menschen. Und das ist Gottes Botschaft an dich heute vielleicht. Gott hat dich ganz bewusst so geschaffen und einzigartig. Er hat deinen Körper perfekt geschaffen und er hat dich lieb. Du bist sein Eigentum. Und deshalb pass darauf auf, wie du mit deinem Körper umgehst. Verurteile dich nicht selber dafür, wie du gemacht worden bist. Mach dich nicht selber fertig dafür. Verzweifle nicht an dir selber. Nicht mit Worten, aber auch nicht mit Gedanken. Ich selber ertappe mich immer wieder, das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber wie ich ganz oft mich selber fertig mache, ja, also mich selber sogar beleidige, wie blöd ich eigentlich bin, was für ein Trottel ich bin und was ich da schon wieder angestellt habe. Jetzt hast du das schon wieder verbockt und das wieder nicht richtig hingekriegt. Ja, aber das ist nicht gut. Du bist von Gott so geschaffen, ich bin von Gott bewusst so geschaffen worden und er hat dich lieb. Du bist sein Eigentum. Das, was wir über uns denken oder über uns selber sagen, das macht etwas mit unserem Selbstbewusstsein. Das hat Einfluss darauf. Lass dich nicht davon prägen, sondern erbaue dein Selbstbewusstsein dadurch, was Gott über dich denkt und über dich sagt. Und er sagt zu dir, dass du sein Eigentum bist. Zumindest wenn du hier auf der Erde geboren worden bist, dann bist du sein Eigentum. Wenn du auf dem Mars geboren worden bist, dann können wir nochmal drüber reden, weil hier steht, dass alles, was auf der Erde ist, Gottes Eigentum ist. Aber ich nehme mal an, dass niemand von euch ein Marsmensch ist. Ja, was ist das für ein Gott, der so mächtig ist, so kreativ, so vielfältig und einzigartig erschafft? So einen Gott, den können wir nur preisen und anbeten. Und die Natur, sie hilft uns dabei, Gott zu erkennen. David konnte nicht anders, als diesem Schöpfer Gott ein Loblied zu schreiben, als er in diese Natur blickt. Und jetzt komme ich hier zum zweiten Punkt, zur herrlichen Erlösung. Dieser Schöpfer Gott, er ist nicht nur allmächtig und unfassbar kreativ, sondern auch unfassbar heilig. Heilig bedeutet, dass in Gott alles Gute vereint ist und er absolut rein ist und ohne Fehler. Anfänglich konnte der Mensch noch in der Beziehung mit Gott leben, konnte Gemeinschaft mit Gott haben, aber ich habe es vorhin erwähnt, durch den Sündenfall ist da was kaputt gegangen. Und seitdem ist ein Bruch zwischen Gott und den Menschen und der Mensch kann nicht mehr einfach zu Gott kommen, weil Gott heilig ist und der Mensch nicht mehr. Der Mensch hat Fehler. Eine Beziehung ist nicht mehr möglich. Wie der Mensch sich nicht einfach der Sonne nähern kann, er würde völlig verglühen und bald würde nichts mehr von ihm übrig bleiben, so kann der Mensch auch nicht einfach zu Gott kommen. Und zu Recht fragt David hier in Vers 3, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? David hat selber erst vor kurzem eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht mit diesem heiligen Gott. Er hat nämlich schon einmal versucht, die Bundeslade nach Hause zu bringen und unterwegs haben sie ja gegen die Anweisung Gottes diese Bundeslade auf einen Ochsenwagen gestellt. Sie sind losgezogen und an einer Stelle ist der Ochsenwagen ins Schleudern gekommen und die Bundeslade drohte hinunterzufallen. Und ein Ochsenwagenführer, der hat versucht, diese Bundeslade zu retten, dass sie nicht auf den Boden fällt. Und als er die Bundeslade berührt, fällt er tot um. Das war ein einschneidendes Erlebnis für König David. Er war danach verzweifelt und frustriert und hat gemerkt, nicht jeder kann einfach zu Gott kommen. Und das hat ihn richtig fertig gemacht. Damals war es so, nur die Priester durften die Bundeslade berühren und tragen und auch erst, als sie ein Riesenreinigungsritual durchlaufen haben. Und war die Bundeslade einmal im Allerheiligsten der Stiftshütte oder später dann im Tempel angekommen, dann durfte auch nur der Hohepriester einmal im Jahr dort hineingehen. Trotz allem hat David aber hier in diesem Psalm eine wichtige Sache gelernt. Es geht Gott nicht darum, dass man mit sauberen Kleidern vor ihm tritt, eine Kleiderordnung einhält, sondern es geht Gott um eine andere Sache. Auch die Kleider sind nur ein Symbol. Und die Antwort, er liefert sie uns in Vers 4. Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört oder keinen Betrug schwört, der darf zu Gott kommen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch kann das von sich behaupten? Wer hat keine Schuld dabei? Ganz ehrlich, bei mir wird es schwierig. Wenn ich in mein Herz hineinschaue, da habe ich es ganz oft mit Neid zu tun. Ich bin neidisch darauf, was andere können. Andere sind schlauer, begabter, können das besser. Ich wäre gern wie sie. Oder auch das Thema Götzendienst. Ja, wahrscheinlich hat niemand von uns irgendwie einen Götzen zu Hause stehen, den er anbetet. Aber wenn ich da auf dieses komische Ding da gucke, wo man so Bilder angucken kann und Videos und das nicht Smartphone oder Handy nennt, dann muss ich feststellen, dass diese Sache doch manchmal wichtiger als Gott wird. Manchmal ist vielleicht auch Stolz im Herzen. Stolz auf die Leistung, die man gebracht hat. Wir merken recht schnell, wir sind nicht so toll. Wir müssen keine bestimmte Kleiderordnung mehr einhalten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber diese Bedingungen, die David uns hier schildert, die sind nicht unbedingt leichter. Im Gegenteil, wir schaffen es nicht so zu leben, frei von Schuld. Aber was mich hier an diesem Psalm jetzt so fasziniert ist, hier greift ein Zahnrad in das andere und führt uns immer näher der Lösung hin. Und auch hier, wenn wir weiterschauen, dann merken wir, dass David der erste Martin Luther war. Er entdeckt, dass die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die ist, die wir von Gott selber empfangen. Sie kann nicht aus eigenen Werken hervorkommen, sondern sie muss uns von Gott geschenkt werden. In anderen Psalmen, da verleiht David diesem Gedanken noch viel mehr Ausdruck. Zum Beispiel im Psalm 51 kommt es ganz stark zum Ausdruck. Aber auch hier haben wir eine Andeutung. Wenn wir in Vers 5 lesen, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wer bringt uns das Heil? Wer bringt Gerechtigkeit? Es ist der Gott, der Schöpfergott. Er nennt sich auch Gott des Heils. Er persönlich bringt die Rettung und macht Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. 1000 Jahre nachdem David diesen Psalm geschrieben hat, da wurde Gott selber Mensch und hat uns das Heil gebracht. Sein Name ist Jesus, was so viel wie bedeutet wie der Herr ist Rettung. Sein Name schon verkündigt uns, wer uns retten kann. Jesus allein kann retten und das wieder gut machen, was damals in der Schöpfung kaputt gegangen ist. So kommen wir zum letzten Punkt dieser Predigt. Schauen uns das letzte Meisterwerk an, herrlicher Einzug. Was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Wir können doch nicht einfach jetzt so sitzen bleiben, wie wenn nichts wäre, und es einfach nur zur Kenntnis nehmen. David fordert uns hier zu einer Reaktion auf, und auch, ich habe es vorhin gesagt, auch das gehört zum Evangelium dazu. Was sollen wir tun? Währenddem David mit der Bundeslade auf Jerusalem zugeht, da singt er folgende Verse. Erhebt ihre Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihre ewigen Pforte, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Diese Verse, sie kommen euch vielleicht bekannt vor, vor allem wenn ihr aus der Martin-Luther-Übersetzung gelesen habt. Denn es gibt ein bekanntes Weihnachtslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Dieses Lied, es wurde aus diesem Psalm heraus geschrieben. Jetzt ist heute nicht Weihnachten, es ist mitten im Hochsommer. Was hat dieses Lied bzw. diese Verse uns heute zu sagen? Im Hochsommer, wo wir vielleicht ein bisschen schwitzen und nichts mit Weihnachten zu tun haben. Macht hoch die Tür. Öffne diesem Gott, diesem Rettergott, der dich geschaffen hat, deine Herzenstür. Lass ihn rein in dein Leben. Jetzt sagst du vielleicht, das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Da habe ich meine Herzenstüre geöffnet und Jesus in mein Leben hineingelassen. Und da sage ich nur, hey, super, ich freue mich dafür. Aber trotzdem sage ich auch dir heute, der du schon 20, 30, 40 Jahre mit Jesus lebst, öffne auch du deine Tore für Jesus, dass der Herr der Herrlichkeit einzieht. Meistens begehen wir nämlich den Fehler, dass wir einmal Jesus in unser Leben hineinlassen, damit auch wir Kinder Gottes werden. Und dann probieren wir selber weiterzulaufen. So, jetzt bin ich Kind Gottes geworden, jetzt läuft's, jetzt marschiere ich als Streiter Christi vorwärts und lebe ein gottgefälliges Leben. Wir vergessen Jesus, der vorne an der Kreuzung stehen bleibt. Dann dauert es nicht lange und wir merken, oh, ich bin doch eher treulose Tomate als mutige Kartoffel. Und man ist frustriert. Irgendwie funktioniert das nicht so. Ich habe doch noch recht viel mit Schuld zu kämpfen und das Gottgefällige, das gelingt mir nicht so. Ja, wir haben Jesus vergessen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Nicht nur zu Beginn, sondern jeden Tag neu lebt er in uns und schafft in uns die Gerechtigkeit. Deshalb, auch als alter Hase im Glauben, öffne deine Tore. Nicht nur halb hoch, tu nicht nur Stoßlüften, sondern öffne die Tore weit, dass der Herr der Herrlichkeit, der König der Herrlichkeit einzieht und dein Leben durchdringt. Und da gibt es nichts Schöneres, wie wenn der Herr der Herrlichkeit einzieht und das Leben völlig umkrempelt. Wenn er das Leben durchflutet mit seiner Liebe und seiner Wärme. Ich bin da selber noch ein Lernender und ich entdecke immer wieder neue Türen, die ich öffnen muss, dass der König der Herrlichkeit einzieht und Veränderung schenkt. Und ich lerne immer noch, was das bedeutet. Jeden Tag neu. Aber was er bisher getan hat, das finde ich einfach nur krass, einfach faszinierend und einfach unfassbar. Herausgeholt aus der Sünde, herausgeholt aus der Gesetzlichkeit, aus dem Versagen hineingestellt in seine Gegenwart und er tut etwas daraus. Ganz ehrlich, es lohnt sich, die Türen zu öffnen, weit aufzumachen. Ohne dem wäre ich heute nicht hier. Ich habe es anfänglich mal in der Vorstellungsrunde erwähnt, ich hätte es mir nie vorstellen können, einmal vor Menschen zu reden. In der Schule damals, Menschen haben zu mir gesagt, aus dir wird nichts. Du kannst nichts. Und habe gedacht, ich kann mein Leben eigentlich doch direkt hinschmeißen. Aber Gott macht etwas anderes daraus. Wenn wir ihn reinlassen in unser Leben, ihm die Türe öffnen, dann macht er etwas daraus, selbst mit unserem Versagen. Und es lohnt sich. Ja, lass den König der Herrlichkeit in dein Leben hinein. Nicht den König der Folterkammer. Wir erschweren unser geistliches Leben oft nur selber, weil wir dann meinen, irgendwelche Pflichten erfüllen zu müssen für diesen König. Wir müssen vielleicht irgendwelche Traditionen einhalten und stellen uns Jesus irgendwie als den Knecht Ruprecht vor. Ich muss dann und dann Bibel lesen und beten. Ich muss bei jedem Gemeindeanlass dabei sein. Ich muss einen bestimmten Betrag spenden. Die Gemeinde, sie muss so und so aussehen, damit sie Gott gefällt. Und er darf sie sich vielleicht auch nicht verändern. Aber das ist der völlig falsche Ansatz. Müssen musst du gar nichts. Der Einzige, der hier was muss, das bin vielleicht ich, weil ich in der GFC angestellt bin. Selbst das nicht. Gnade, Evangelium bedeutet, du bekommst die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes geschenkt. Wir können sie uns nicht verdienen. Die Beziehung, sie ruht auf Gnade und Liebe, nicht aus Zwang. Ja, natürlich lesen wir die Bibel. Wir gehen in die Gemeinde und so weiter. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir merken, es tut uns einfach gut, mit diesem König der Herrlichkeit Gemeinschaft zu haben. Wir wissen, dass er uns dadurch verändert. David sagt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Ja, auch in unseren Nöten, das, was uns nicht leicht fällt, das, was auf uns einprasselt, damit fliehen wir zu diesem König der Herrlichkeit, der mächtig im Kampf ist. Bei ihm finden wir die Geborgenheit, den Schutz, den wir jeden Tag neu brauchen. Zum Schluss die Frage an dich. Was machst du mit Gottes Meisterwerk? Was machst du mit dem König der Herrlichkeit, der dich so wunderbar erschaffen hat, dessen Eigentum du bist? Was machst du mit ihm? Der sein Leben für dich gegeben hat. Lass ihn dein Leben durchfluten mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade und Liebe. Lasst uns zum Abschluss beten. Ja, großer König der Herrlichkeit, Wir kommen heute Morgen zu dir und beten dich an, dass du uns so wunderbar erschaffen hast, dass du die Erde so kreativ und einzigartig erschaffen hast und dass du uns so unfassbar liebst. Ja, so sehr liebst, dass du sogar selber Mensch geworden bist, um uns zu erlösen und das wieder gut zu machen, was damals beim Sündenfall kaputt gegangen ist. Und dafür wollen wir dich anbeten. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jeden Tag neu unsere Herzenstüren für dich zu öffnen und unser Leben mit deiner Herrlichkeit erfüllen zu lassen. Herr, und du siehst, wo es uns manchmal vielleicht schwerfällt. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Glauben, die Kraft dafür gibst, die Türe zu öffnen. Ja, dass du die Türe aufreißt und einziehst und unser Leben auf den Kopf stellst. Ja, ich möchte dich für die Gemeinde hier in Netschkau bitten, dass du sie segnest, dass du auch sie durchflutest und sie immer mehr kennenlernen dürfen, was du aus Gemeinden, was du aus Menschen machst. Ich möchte dich für die Menschen bitten, hier im Umfeld, in der Nachbarschaft, im Dorf und in den Familien, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen dürfen als den König der Herrlichkeit. Ja, Herr, wirke du auch heute noch und gründe du uns tief im Glauben und in deiner Gnade und deiner Liebe. Ich möchte dich für die kommende Woche bitten. Du siehst, was auf uns zukommt. Danke, dass du dabei bist und dass du uns leiten wirst und dass wir bei dir Zuflucht suchen dürfen, weil du mächtig im Kampf bist. Amen.